90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge der 90 Milliarden, der Podcast, den wir ja so nennen, weil wir alle bis zu 90 Milliarden Neuronen im Gehirn haben und die eben nicht immer so arbeiten, wie sie eigentlich sollten. Neue Folge, neues Thema, neuer Gast. Und ich sage immer, es geht uns hier natürlich um Wissenschaft, aber nicht um Wissenschaft pur, sondern es geht hier darum zu erklären, was in unserem Hirn passiert, wie wir es frisch und fit halten können und was eben passiert, wenn es nicht mehr gesund ist. Und wenn ihr am Ende einer jeden Folge dann so ein bisschen schlauer seid als vorher, dann haben wir alle gemeinsam das erreicht, was wir erreichen wollen. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, was Demenz zum einen für betroffene Familien bedeutet, aber auch wie heftig Demenz das Gesundheitssystem fordert. Professor Wolfgang Hoffmann forscht am DZNE in Rostock-Greifswald, ist Professor für Versorgungsepidemiologie an der Universitätsmedizin in Greifswald. Er ist also Experte für die Versorgung von Menschen mit Demenz und hat damit einen ganz besonderen Blick auf diese Erkrankung. Schön, dass du da bist, Wolfgang.
Gerne.
Demenz, wenn wir dieses Wort uns vorstellen, geschrieben in großen Buchstaben, DEMENZ. Ich habe das Gefühl, das ist so ein riesiger, unüberwindbarer Berg, der da vor uns steht. Geht's dir genauso?
Nein. Also Demenz ist ja nichts, was 0-1 ist, was plötzlich kommt oder wo nichts mehr geht. Nichts davon stimmt ja. Es ist eine schwere Erkrankung, die einen chronischen Verlauf hat, zunimmt und immer schwieriger wird zu behandeln und vor allen Dingen dann die Pflege zu übernehmen. Aber trotzdem, zu jedem Zeitpunkt gibt es Möglichkeiten, die muss man ausschöpfen. Und dann kann man sehr viel gewinnen, auch in fortgeschrittenen Stadien.
Das ist total schön, dass du das sagst, weil ich einfach jetzt mal die Haltung derer eingenommen habe, die uns zuhören und die betroffen sind und die das vielleicht genauso empfinden. Nachempfinden kannst du das Gefühl aber, ne?
Ja, natürlich. Ich habe auch ein mulmiges Gefühl, wenn ich denke, ich bin vergesslicher geworden als früher und so. Viele haben das auch, viele, die wir alle kennen. Aber es ist nicht das ganze Leben, dass man sich an Sachen erinnern kann, die vor einer halben Stunde passiert sind. Und wir wissen, dass viele Funktionen des Gehirns eben auch bei Demenz noch vorhanden sind und funktionieren. Und das muss angesprochen werden. Das wird schwieriger mit dem Fortschreiten der Erkrankung, aber es gibt immer noch Möglichkeiten. Und wir haben viele schöne Studien gemacht, wo man eben sieht, was noch alles geht. Die Emotionen sind da. Das Vertrauen ist da, beziehungsweise auch Misstrauen. Und viele Menschen mit Demenz haben ein gutes Gefühl, wem sie vertrauen und wem sie misstrauen können. Und die Kreativität ist auch noch da, die Musikalität. Das heißt, da gibt's Möglichkeiten, eben Dinge zu erreichen oder wach zu küssen bei Menschen mit Demenz, was wir einfach tun müssen, was uns fordert als weniger Demente, ne? Dass wir einfach unsere Vorstellungsumfang erweitern müssen, dass wir offener sein müssen für Dinge, die wir nicht sofort immer schon wussten.
Müsst ihr denn mehr küssen, mehr wach küssen? Du hast da gerade geschmunzelt bei diesem Begriff. Also ist die Gesellschaft dementer geworden, als sie es vor 30, 40, 50 Jahren war?
Ich glaube, dass schon immer wir dazu neigen, als Gesellschaft Dinge sehr stark zu vereinfachen oder Menschen eben einfach einzuschließen oder auszuschließen, anstatt die ganzen Zwischenschritte mitzubedenken. Wir brauchen eine demenzfreundliche, demenzsensitive Gesellschaft. Das hatten wir früher auch nicht. Es gab schon immer nette Leute und verständnisvolle, empathische Leute, die mehr Zeit sich genommen haben, sich auf andere eingelassen haben und welche, die gesagt haben, nee, mit mir nicht. Das ist nicht anders. Nur heute müssen wir das organisieren, müssen das ansprechen, müssen sagen, das ist notwendig, weil es eben immer mehr Menschen gibt, die betroffen sind und unsere Welt natürlich auch nicht leichter geworden ist. Wir haben viele Herausforderungen, die für Menschen mit Demenz schwer zu meistern sind und da müssen wir eben besser helfen.
Ich höre daraus, wenn du sagst ansprechen, also ist Demenz ein Thema, ich mache jetzt wieder dieses Bild auf, Menschen, die uns zuhören, wo Vater betroffen ist, Mutter betroffen ist, wo sie eine Nachbarin haben, mit der sie irgendwie nicht mehr klarkommen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und unseren Podcast jetzt vielleicht hören und dieses Riesenwort Demenz da sehen. Du hast gerade gesagt, wir müssen es ansprechen. Also nicht verschweigen, sondern sagen, Mensch, Hilde, Manfred, Oma, da ist doch was.
Ja, das ist wichtig. Wir müssen möglichst früh merken, ob das jetzt wirklich nur eine Episode ist oder wirklich ein Beginn einer demenziellen Erkrankung, weil es eben viele Möglichkeiten gibt, dann zu intervenieren, medizinisch, aber eben auch in sozialer oder pflegerischer Hinsicht. Und je eher eine Diagnose gestellt ist, desto eher kann ich auch reagieren. Sowohl im Sinne der Unterstützung durch das medizinische Versorgungssystem, wo es viele Möglichkeiten gibt, die gar nicht alle kennen, aber auch eben aus der Gesellschaft heraus, von den Angehörigen her. Es ist auch eine Entlastung für viele Angehörige, wenn sie wissen, ach, jetzt weiß ich, warum der Mensch so reagiert, wie er reagiert, und dass er das nicht böse meint.
Es gibt viele Versorgungsmöglichkeiten, die viele nicht kennen, ist bei mir jetzt gerade hängen geblieben. Was kennen viele denn zum Beispiel nicht? Weil zu realisieren, diese Person, die mir nahesteht, reagiert nicht mehr so wie vorher. Also da sind demente Entwicklungen zu erkennen. Also gehe ich zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin, ja, gehe vielleicht noch zu einem Experten. Und dann, was geht denn alles im deutschen System?
Also in dem medizinischen Versorgungssystem, jetzt im engeren Sinne, ne, ist es immer eine gute Idee, zum Hausarzt zuerst zu gehen, ne, und zu sagen, ich habe hier Sorgen. Ich mache mir Sorgen um mein Gedächtnis. Das ist ja häufig das erste Symptom. Und auch die Angehörigen können sagen, pass mal auf, du kennst unsere Familie jetzt schon so lange, fällt dir nichts bei unserer Oma auf? Ne? Weil der Hausarzt hat alles schon gesehen und er kann das gut einschätzen. Und dann kann er natürlich die Wege weisen. Hausarzt selber ist oft überfordert, dann die Spezialdiagnose zu machen und die Differentialdiagnose, die man machen muss. Ne? Weil es gibt ja auch behandelbare Ursachen von demenziellen Symptomen. Und dann kann es auf den Pfad setzen. Und das ist eben wichtig. Es ist immer wichtig, dass eine fachärztliche Diagnose erfolgt, weil es eben manchmal Fälle gibt, die man heilen kann. Also wir haben 3 Patienten unseren Studien schon geheilt, weil sie einen Vitamin B12-Mangel hatten und den kann man leicht bekämpfen, man genau die gleichen Symptome macht. Viele haben eine Depression, die sich äußert wie eine Demenz, die man auch sehr gut behandeln kann. Und dann solche Dinge wie Hörgerät. Also 2 von unseren Patienten brauchten bloß ein Hörgerät und dann war die Demenz weg. Die hatten einfach schlecht angekreuzt beim Test, weil sie die Frage nicht verstanden haben. Also sowas sind seltene Ausnahmefälle, aber die wollen wir schon auch finden. Wir wollen da nicht sagen, euch lassen wir jetzt auch genauso weiterlaufen, als ob wir nichts tun könnten. Und umgekehrt ist es eben auch wichtig für den Angehörigen, dass er das einschätzen kann, wenn so ein Misstrauen auftritt oder das so, was wir nennen, herausforderndes Verhalten. Dann muss ich wissen, dass das nicht böse mir gegenüber ist, sondern dass das ein Krankheitssymptom ist. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich weiß, dass da eine Krankheit im Spiel ist.
Das sind jetzt so diese anfänglichen Faktoren, die du beschreibst. Wann kommt denn dieser Punkt, wo aus diesen anfänglichen Faktoren ein richtiges Problem entsteht? Also wo auch Angehörige jetzt nicht mehr die richtigen Ansprechpartner sind?
Angehörige sind immer die richtigen Ansprechpartner, nur nicht die einzigen. Mhm. Ja, die Angehörigen sollten nicht, und das passiert leider immer noch oft, das als persönliches Problem für sich oder Herausforderung nur für sich ansehen.
Ist es ja aber, ne?
Es ist natürlich in erster Linie für den Angehörigen das Thema, was sie auch bearbeiten müssen. Aber sie sind nicht alleine. Sie müssen sich Hilfe holen. Na, das geht auch. Wir sagen immer, bei den fortgeschritteneren Stadien muss immer ein professioneller Pflegedienst mit ins Spiel. Wie viel der dann macht, also ob das wirklich einmal am Tag ist oder viele Stunden, das kommt auf die Situation drauf an, kommt auch darauf an, wie viel der Angehörige leisten kann und will. Aber dass man als Angehöriger nicht alleine ist und alleine bleibt, das ist total wichtig. Weil ich habe nicht als einziger diese Themen. Mein Patient oder mein von mir betreuter Mensch, der ist nicht der Einzige, der betroffen ist. Und ich bin nicht der einzige Angehörige, der diese Dinge, die ich jetzt gerade hier erlebe und die ja auch schwer sein können, der die gerade erlebt oder die gerade erlebt. Da gibt's Gruppen von der Alzheimer-Gesellschaft, wo man genau solche Menschen trifft. Und viele Angehörige sagen nach den ersten 2 Treffen, boah, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass da noch mehr Menschen sind, die genau das Gleiche erleben wie ich.
Ich rede mit einem Versorgungsexperten und das merke ich jetzt schon. Du gibst mir irgendwie den Eindruck, als wärst du der die anderen sanft hinter sich oder zur Seite schiebt und sagt, ich mach das hier mal für euch. Du bist ein Versorgungsexperte. Warum geworden? Also warum fasziniert dich dieses Wort, was ich vorhin mit diesen großen Buchstaben beschrieben habe, warum fasziniert dich diese Demenz so? Warum bist du dort gelandet, wo du heute bist?
Naja, das sind ja ganz verschiedene Fragen, die aber natürlich viel miteinander zu tun haben.
Naja, also, vor allem viel mit dir zu tun
haben. Ja, gebe ich zu. Also ich bin Epidemiologe, also eigentlich bin ich Arzt. Und habe immer mich gefragt, warum? Und in meinem Studium kam das nicht vor. Die Krankheit war da und dann ist der Arzt zuständig. Ich habe mich dafür interessiert, warum denn eigentlich jemand krank geworden ist und auch warum andere Leute nicht krank geworden sind. Also wurde ich Epidemiologe. Ein Wort, was ja inzwischen durch Corona viele kennen und viele auch, genau wie du ja vorhin, richtig aussprechen können. Das ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, warum Sachen passieren. Also die Kausalität, die Ursachen sucht. Und da ist es eben ganz oft nicht nur das Gen oder ehrlich gesagt meistens nicht nur das Gen, sondern es ist immer eine Zusammenkommen von verschiedenen Stressoren, von verschiedenen Risikofaktoren und Auslösern, die dann eben so eine Krankheit verursachen. Das ist die eine Sache, wo ich herkomme. Die andere ist, was mir im Gesundheitssystem so oft fehlt, ist das ganzheitliche Bild des Patienten. Wir gucken auf das an, was ich verstehe. Ne? Also wenn jemand eine bestimmte Krankheit hat, gibt es den Facharzt, der guckt aber nicht auf ein anderes Organ oft. Ne? Der Hausarzt, der schickt zum Facharzt. Und irgendwann komme ich ins Krankenhaus und dann muss ich erstmal alles nochmal erklären und erzählen, weil es natürlich keine vernünftigen Informationsvermittlung gibt.
So, und jetzt kommt mein Bild. Jetzt kommst du und schiebst die anderen zur Seite und sagst, jetzt erkläre ich mal, was Hilde und Manfred und die Nachbarin brauchen.
Naja, zumindest versuchen Versorgungsforscher, das insgesamt vom Patienten auszusehen. Ne? Das heißt, mein Problem ist ja die Demenz und nicht ein Einzelthema. Ich habe natürlich 12 oder 15 unerfüllte Versorgungsbedarfe und die untersuchen wir auch intensiv und vor allen Dingen auch präzise. Aber was entscheidend ist, natürlich das Gesamtbild. Und man sieht dann, dass egal wo ich ansetze, immer sich auch das Gesamtbild natürlich verbessert. Und am besten setze ich überall an, wo es Versorgungsbedarfe gibt. Und das tut niemand im System, weil wir so ein spezialisiertes Versorgungssystem haben in Deutschland, was auf Heilung von akuten Krankheiten optimiert ist. Die hat aber fast keiner. Die meisten Menschen haben chronische Erkrankungen und bei der Demenz sieht man es eben besonders deutlich, weil wenn dann die Kognition eingeschränkt ist, wenn das komplexe, abstrakte Denken eingeht, dann kann man ja noch nicht mal mehr die Briefe richtig verstehen, die die Krankenkasse schreibt. Das heißt, dann verschlimmert sich alles andere und die meisten Symptome, unter denen die Menschen mit Demenz am meisten leiden, sind nicht die Demenzsymptome, sondern es sind andere Krankheiten. Der durchschnittliche Mensch mit Demenz hat 8 Krankheiten, unter denen sie mehr leiden als Menschen, die nur diese 8 Krankheiten ohne die Demenz haben. Weil die einfach besser kommunizieren können, die können ihre Symptome besser schildern, die können besser Hilfe in Anspruch nehmen und danach fragen. Das können die Menschen mit Demenz alle schlechter. Und dann wird es eben kompliziert.
Das heißt, das Auto fährt nicht mehr. Das Auto hat aber irgendwie 8, ich nenne es jetzt mal Autokrankheiten, die wir alle beseitigen könnten und dann fährt die Kiste wieder, weil wir ein paar Schrauben nachgezogen haben.
Ja, manchmal fährt es ja schon wieder, wenn ich nur 2 von den Autokrankheiten beseitige. Ne? Also wenn der Reifen platt ist, dann ist es egal, ob die Einspritzpumpe funktioniert. Ne? Aber wenn ich den Reifen schon mal wieder repariere, dann fährt er auch auf 3 Zylindern schon wieder los. Ne? Und ehrlich gesagt ist das ja für alle chronisch Kranken so. Ich kriege ja auch das Rheuma nicht geheilt und ich kriege die Arthrose nicht geheilt und den Diabetes nicht geheilt, ne, und die Herzinsuffizienz nicht geheilt und ich könnte das jetzt weiter aufzählen. Das heißt, die Kunst des Versorgungssystems ist ja, den Menschen dabei zu helfen, selbstständig zu leben mit möglichst wenig Symptomen, ohne Einschränkungen in seinem häuslichen Umfeld. Das sind die Ziele, ne? Und dafür ist unser System schlecht aufgestellt. Es muss koordiniert und organisiert werden, weil die Einzelteile sind ja vorhanden.
Wie schlecht sind wir denn in Deutschland?
Also was die Demenz betrifft, sind wir ziemlich schlecht. Nicht, weil jemand vernachlässigt wird, obwohl auch das natürlich vorkommt, sondern weil das System einfach nicht dafür gut aufgestellt ist. Ich habe nicht diesen Lotsen, der sagt, oh, da ist eine kognitive Einschränkung mit im Spiel. Das bedeutet, jetzt muss ich koordinieren. Ich muss auch übrigens für die anderen chronischen Krankheiten besser koordinieren, weil häufig zwischen Hausarzt und Facharzt Informationen verloren geht.
Bist du so ein Lotse? Siehst du dich so?
Naja, sagen wir, unsere Forschung dient dazu, dieses System besser auf den Patienten auszurichten. Das ist das Ziel der Versorgungsforschung. Wir machen das natürlich auch, indem wir wieder die Einzelheiten angucken. Bloß wir versuchen, mehrere Einzelheiten auf einmal anzugucken und Lösungen zu entwickeln, die das Problem angehen und nicht nur die Symptome.
Ich frage nochmal, bist du der Lotse? Weil du hast ja Dementia Care jetzt aufgestellt.
Wir suchen Lösungen dafür. Wir haben Modelle entwickelt. Das ist zum Beispiel das Lotsenprojekt Dementia Care Management, wo genau das gemacht wird. Ich selber muss zugeben, ich bin dann selten aktiv dabei, diese Patienten mit zu versorgen. Aber ich sehe die Menschen, ich bilde Menschen aus und ich entwickle Konzepte mit meinen Kollegen zusammen im Institut, die dann eben diese Lotsen ermöglichen. Da sind wir auch recht aktiv und das ist das, was wir eigentlich als wichtigste Aufgabe ansehen.
Kannst du es mal ganz genau erklären? Also Dementia Care Management, wenn wir jetzt über diese vielen Schrauben am Auto da sprechen und über diese vielen Stellen, wo man hier und da reparieren kann, wie genau geht denn das, dass man häppchenweise sich nach vorn arbeitet mit einem Patienten oder einer Patientin?
Ja, das ist die große Frage ganz am Anfang gewesen, die wir uns auch gestellt haben. Wie kriege ich das am besten raus, was da alles los ist bei diesem spezifischen einzelnen individuellen Patienten? Und wir fangen an mit einem Assessment, das nennen wir so, also eine ganz genaue Bestandsaufnahme. Dazu braucht man natürlich gute Instrumente und validierte Instrumente. Das haben wir zusammengesucht mit vielen Experten. Es sind also insgesamt 15 Fragebögen und andere einfache Untersuchungen und so. Das wird durchgeführt. Es dauert manchmal bis zu 2 Stunden, bis man damit wirklich durch ist. Dann habe ich aber insgesamt eine Vielzahl von möglichen Bedarfen erfasst. Also wir denken, es sind über 100, vielleicht 120 verschiedene Dinge, die man da beachten muss. Und niemand hat das gleiche Muster. Das heißt, wir haben in unseren Studien mit über 600 Leuten haben wir nicht zweimal das genau gleiche Bedarfsmuster gefunden. Das heißt, der eine hat ein andere unmet needs, wie wir das nennen, unerfüllte Versorgungsbedarfe als der nächste. Die sind aber alle nicht absurd oder komisch oder neu, sondern die sind nur nicht beachtet worden. Und das haben wir in ein Computersystem überführt und haben dieses Computersystem antreten lassen gegen erfahrene Pflegekräfte, die auch mit Demenz schon Erfahrungen hatten. Und unser Computersystem hat jedes Mal 4, 5 Bedarfe mehr gefunden. Und dann haben wir diese Bedarfe wieder diesen Erfahrenen gezeigt und haben gefragt, sagt mal, ist das jetzt Quatsch oder seht ihr das auch so? Und dann haben die ganz oft, also in deutlich mehr als der Fälle, gesagt, nee, stimmt, ne, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Habt ihr recht, das hätten wir auch noch gucken müssen. So, und das ist eine Komplexität, da muss man einmal durch und das kann keiner von Natur aus sozusagen vollständig so machen. Da braucht man so eine Unterstützung und dann weiß man aber, dieser Patient, und im Schnitt sind es 8 unerfüllte Versorgungsbedarfe, aber manche haben eben auch 16 und manche haben nur 3. Dann weiß ich das und kann mich auf die konzentrieren. Ich muss dann auch gar nicht mehr mich mit den anderen Bereichen beschäftigen. Ich muss also kein Arzthopping machen, sondern ich kann ganz gezielt sagen, so hier gibt es eine chronische Wunde am Unterschenkel, die tut weh. Das kann der Mensch mit Demenz aber unter Umständen nicht mehr klar formulieren. Deswegen ist es gut, dass ich sie gefunden habe. Und da wird jetzt Wundbehandlung gemacht. Und dann gibt es wundersame Verbesserungen im Verhalten, es gibt bessere Beruhigung, es gibt keine herausfordernde Eskalation mehr, weil auf einmal die Wunde nicht mehr wehtut. Das Gleiche ist, der Zahnarzt wird oft vergessen. Menschen haben ja heutzutage im höheren Alter noch mehr Zähne. Früher waren die mit 65, 70 alle weg. Ja, dann gibt's dann auch kein großes Thema mehr, außer dass das Gebiss natürlich drücken kann und nicht richtig. Eigentlich auch sehr häufig der Fall übrigens.
Da guckst du hin und sagst mit Dementia Care Management, vergesst mal bitte nicht, dass diese Prothese auch Schmerzen auslösen kann.
Ganz genau.
Und schickst sie zum Zahnarzt.
Richtig. Und die Zahnärzte sind auch dann willig, ne? Da gibt's auch inzwischen schon Demenzexperten bei den Zahnärzten. Die wissen genau, dass man da nicht einfach denjenigen in den Sessel setzt und sagt, machen Sie mal den Mund auf und jetzt komme ich mit dem Bohrer, ne? Das muss man halt schon ein bisschen einfühlsamer machen mit Menschen, die das alles nicht mehr so abstrakt verstehen können wie andere. Weil das kennen wir ja von uns selber. Vertrauen schaffen, immer den gleichen Zahnarzt ankündigen, was ich tue und dann auch genau das machen, was ich gesagt habe und so weiter. Also Dinge, die man einfach im ganz normalen Leben eigentlich auch so machen müsste. Und so ist das bei vielen Sachen mit der Demenz. Und danach ist es halt dann keine Schmerzquelle mehr. Ne? Und man sieht dann, das Verhalten wird anders. Das Rumlaufen nachts wird besser und so weiter. Also die Dinge, die die häusliche Situation belastet haben. Das ist unsere Erfahrung, das wussten wir vorher auch nicht.
Also ist Demenz eine Verknüpfung auch vieler anderer ganz alltäglicher, mein Vater hätte jetzt gesagt, Malessen, die man haben kann.
Nicht die Demenz, sondern das Alter.
Diese Begleiterscheinungen, dass dir das rechte Knie wehtut, dass die Prothese drückt, dass die Augen schlechter werden, ja, das Gehör nicht funktioniert. Ganz das genau. Alles spielt zusammen und ihr geht mit eurem Management häppchenweise da dran und versucht, hier eine Schraube nachzuziehen und hier einen Teil auszuwechseln.
Naja, dieses Muster zu erkennen, was den Patienten wirklich belastet, das ist ja die wichtige Aufgabe. Wo muss ich was tun, damit es besser wird? Ich kann an vielen Sachen was tun, das nützt aber nichts. Und das kennen wir ja von uns selber. Wir machen irgendwelche Therapien und hinterher geht es uns aber genauso schlecht, weil das nicht die Ursache gewesen ist. Wir müssen rausfinden, was wirklich die Ursache ist für das, was mich belastet. Und da dran gehen. Das gilt aber nicht, die Demenz ist nur eine Verkomplizierung oder eine zusätzliche Herausforderung. Die anderen Krankheiten haben ja alle anderen auch. Das heißt, ich habe die alle Krankheiten, die alle anderen auch haben. Natürlich in wunderbar individueller Zusammenstellung. Auch das gibt es. Es gibt wenig Muster. Die verschiedenen Krankheiten sind oftmals eben tatsächlich zufällig verteilt über die Bevölkerung. Aber es hat eben jeder mehrere. Und im höheren Alter gibt es praktisch niemanden, der nicht mehrere Krankheiten hat. Und da kommt die Demenz noch dazu. Und die macht es dann eben schwierig. Wenn ich frage, wo genau tut es Ihnen denn jetzt weh? Dann wird es mit einem zunehmenden Demenzstadium schwieriger, das ganz genau zu sagen. Oder wie ist denn die Schmerzqualität? Ist das Pochen, stechend, ziehend? Ne? Das kriege ich dann nicht mehr auf die Kette. Und deswegen muss ich es anders feststellen. Das ist das, was fehlt. Das reicht aber, wenn man das einmal macht und dann vielleicht nach einem Jahr wieder. Ne? Das muss aber nur gemacht werden. Und diese Zeit, das haben wir ja nachgewiesen, die rechnet sich. Das wird insgesamt auch billiger, weil Menschen viel seltener ins Krankenhaus müssen, weil sie viel später ins Heim kommen, weil das oftmals eben die Folgen sind von einem nicht guten Management, was dann dazu führt, dass es eskaliert und dann nur noch durch eben Institutionalisierung zu managen ist. Und das kann ich in vielen Schritten vorher vermeiden oder rauszögern. Und das ist eben das Ziel, was wir mit dem Dementia Care Management haben. Die müssen viel können. Also das ist eine erhebliche Fortbildung dieser Pflegefachkräfte, weil das muss man ja auch mal erstmal alles lernen und das haben sie nicht in ihrer Primärausbildung drin. Dann können sie es aber auch sehr souverän machen, weil das grundsätzliche medizinische Verständnis ist eben sehr groß bei den Pflegekräften. Und wir hoffen ja, dass diese akademischen Studiengänge, die wir jetzt bekommen für die Pflegewissenschaft, dass wir dann schon im Primärcurriculum, also in der Grundausbildung, in eben der akademischen Ausbildung der Pflege, diese Inhalte vermitteln können. Da sind gerade viele Stellen in Deutschland dran, unter anderem auch wir, und versuchen eben die Schwestern so zu ertüchtigen, die Pflegefachkräfte, dass sie dann in der Lage sind, eben diese Dinge zu sehen und die richtigen Weichen zu stellen. Das wird mehr und mehr so sein, dass die Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften und anderen Heilberufen anders wird als früher, wo immer einer oben drüber thronte, der alles sagen musste, egal ob er das am besten kann oder nicht.
Das bedeutet, Dementia Care Management bildet Dementia Care Managerinnen und Manager aus. Also das ist es ein neuer Job?
Es ist ein neues Berufsbild so gesehen, als dass es das bisher nicht gibt in dieser Form. Es gibt natürlich alle Einzelteile, aber es gibt nicht dieses Gesamtbild, dass jemand wirklich in der Häuslichkeit des Patienten, und es sind ja 80% oder so mindestens, wenn nicht noch mehr, der Menschen mit Demenz, die in der Häuslichkeit leben. Das heißt, ich muss dann da auch hingehen, um die Gesamtsituation richtig zu erfassen. Nur dann kann ich ja sehen, wie sieht's hier aus mit der Lagerung von Medikamenten. Habe ich alle medizinischen Hilfsmittel, die der Angehörige braucht, um die Pflege gut zu machen? Ist das Wissen da, was ich brauche, um mich sicher auch zu fühlen mit dem, was ich tue? Gibt es Probleme, zum Beispiel Sturzrisiken oder Unerreichbarkeiten in der Wohnung, die man teilweise mit einfachen Maßnahmen verbessern kann? Ist da wirklich ein Griff an der Badewanne? Und solche Sachen, das kann man alles nur sehen, wenn man vor Ort ist. Und das muss man dann eben in einer sehr koordinierten Art und Weise erfassen. Das können unsere Dementia Care Manager super. Und dann ist mit 1-2 Hausbesuchen ist die Situation sehr klar.
Das heißt, ihr bildet die noch intensiver und sensibler aus, als es die Damen und Herren, die mit diesen kleinen, schnellen Autos unterwegs sind, wo häusliche Krankenpflege draufsteht, unterwegs sind.
Naja, die sind schon dicht dran. Ne? Die häusliche Krankenpflege, die kennt auch sehr viel vom Leben, weil die auch da gewesen ist, die Patienten in ihrer Häuslichkeit betreut. Die meisten dieser Demenzpatienten haben aber keine häusliche Krankenpflege. Und die häusliche Krankenpflege ist ja auch in Deutschland prekär. Wir haben ja viel zu wenig davon. Das müssen wir auch angehen. Die Dementia Care Manager arbeiten auch natürlich mit der häuslichen Krankenpflege zusammen. Das heißt also, die Dinge, die besser können, die machen sie dann schon und übergeben die an ihre Kolleginnen. Das ist ja das, was wir anstreben, dass in jedem Haus, wo ein Mensch mit Demenz lebt, eine professionelle Pflegekraft im Hintergrund ansprechbar ist. Na, die muss nicht immer da sein, muss auch nicht jeden Tag kommen. Aber der Angehörige, der die Pflege übernimmt, der muss die Möglichkeit haben, sich zu versichern. Ne, sich einfach rückzufragen, wenn es etwas gibt, was er oder sie überfordert. In der Regel machen sie es ja richtig.
Also ist es eine häusliche Demenzversorgung?
Absolut. Das ist das, was wir unbedingt anstreben. Erstens wollen das die meisten Betroffenen, also die Menschen mit Demenz und ihre Betreuer, möchten, dass die häusliche Situation möglichst lange erhalten bleibt. Und zweitens, und jetzt kommt wieder der Versorgungsforscher raus, haben wir gar nicht die Heimplätze für diese in Zukunft bis zu 3 Millionen Demenzpatienten, die wir in Deutschland haben werden.
Hm. Ist plausibel. Also wenn es da keine Plätze gibt und man auch die Betroffene, den Betroffenen gern lieber zu Hause haben möchte, es selber aber als betroffene familienangehörige Person nicht hinbekommt, dann ist es toll, wenn jemand kommt, der Ahnung davon hat und sagt, ich nehme dir das jeden Tag einmal ab.
Und es geht auch nicht anders. Wir brauchen diese Modalität, diese neue Versorgungsform, weil sonst die häusliche Situation extrem belastend werden kann. Und dann eben irgendwann eskaliert im Sinne von, der Notarzt wird gerufen. Oder es gibt ungeplante Krankenhauseinweisungen. Oder es gibt eben diese Not, dass kein Heimplatz da ist, den man ganz plötzlich braucht. Wenn ich das besser vorbereite, dann geht das auch besser. Das heißt, diese Dinge, wo das System versagt, und es tut es an vielen Stellen, die kann man vermeiden, indem man es besser sortiert, koordiniert und eben diejenigen, die alles leisten, was ja in der Regel bei der Demenz die Angehörigen sind, besser unterstützt.
Und das kann ich wirklich nur unterschreiben, dass es auch unter Medizinerinnen und Medizinern nicht immer so gut funktioniert, dass sie wissen, wie man sich Menschen, die an Demenz leiden, gegenüber adäquat verhält. Also ich wollte ja zum Hausbesuch kommen, aber sie hat ja nicht aufgemacht.
Naja, also A, das und B, kann ich gar nicht zum Hausbesuch kommen, wenn ich 2500 Patienten im Quartal behandle in einer Region, wo ein Hausbesuch im Schnitt 30 Kilometer Fahrt beinhaltet. Das sind so die Punkte, wo man sich auch ehrlich machen muss. Diese Hausbesuche können nicht stattfinden, wenn sie nicht jemand anders übernimmt, der dann aber natürlich eng mit dem Hausarzt zusammenarbeitet. Und wie gesagt, es wird nicht teurer, es rechnet sich. Wir müssen bloß ein bisschen über unser altes Denken hinwegkommen, was im Gesundheitssystem besonders schwer ist.
Was kostet Demenz in Deutschland?
Demenz kostet sehr viel in Deutschland. Die Kosten zu ermitteln ist gar nicht so trivial, weil mindestens 3/4 der Kosten sind nicht so, dass sie messbar sind, weil sie betreffen den ganzen Einsatz der Angehörigen. Fast jeder 4. Angehörige arbeitet noch. Das heißt, viele schränken ihre Berufstätigkeit ein. Das sind Kosten für die Gesellschaft, die in viele Milliarden Höhen gehen. Und das wird unterschätzt, weil die nirgendwo auflaufen. Das sind jetzt nicht die Kosten, die am Monatsende bei der Krankenkasse nur anfallen. Die sind auch erheblich. Oder im Krankenhaus, die sind auch erheblich. Wir zählen das gar nicht zusammen. Und dazu kommen noch die Kosten im sogenannten informellen Versorgungssystem, die höchsten sind mit Abstand.
Und das könnt ihr mit Dementia Care Management irgendwie besser filtern, sortieren, einen besseren Reparaturplan erstellen? Ganz also genau. Seid ihr da auch wirtschaftlicher? Hört ja. Euch da jemand zu, wenn ihr das
Nein.
macht?
Naja, also unterschiedlich. Ne? Nicht genügend. Also wir haben unsere Modelle natürlich umfassend evaluiert, wie wir es sagen, also nachgewiesen, dass sie wirksam sind in Bezug auf die Endpunkte, also zum Beispiel das herausfordernde Verhalten, wird dramatisch weniger, was dazu führt, dass die häusliche Situation viel besser handhabbar wird.
Also, da würde ich gerne mal reingehen. Ihr habt also mit eurem Management, könnt ihr nachweisen, habt ihr Untersuchungen, dass diese Situation, dass, was habe ich gesagt, Hilde und Manfred zu Hause nicht mehr so aggressiv sind oder sich wieder besser ins Familienleben integrieren können und dass dieser Stressfaktor für alle Angehörigen, dass man sich ständig streitet oder mal die Tür knallt oder sagt, ach, hier versteht mich überhaupt keiner mehr.
Naja, das geht schon noch.
Was soll ich eigentlich noch sagen?
Dass das
reduziert wurde?
Ja, und zwar signifikant.
Was geht denn noch weiter? Gibt es noch Schlimmeres?
Also es gibt auch Gewalt. Und zwar von beiden Seiten. Der Patient, die Patientin wird oft gewalttätig, wenn es eskaliert. Und umgekehrt natürlich auch die betreuenden Personen, was menschlich völlig verständlich ist. Was dann aber natürlich kaum noch zu handhaben ist. Und das sind Situationen, wo dann eben auch eine Heimeinweisung sinnvoll ist. Es gibt auch andere Situationen. Man muss das richtig, den richtigen Zeitpunkt suchen und finden. Und dann muss natürlich auch die Heimeinweisung möglich sein. Auch das alles Themen, die wir gleichzeitig betrachten müssen, weil die Plätze reichen nicht aus. Es gibt sogar Heime, die keine Menschen mit Demenz nehmen, weil die natürlich auch im Heim aufwendiger zu betreuen sind als Menschen ohne Demenz. In der Regel. Ne? Und das sind so Punkte, wenn man diese Situation, und das kann man nur durch eine umfassende Koordination und eine Betrachtung aller Aspekte, wenn man die besser managt, dann können Menschen wesentlich länger zu Hause bleiben. In unserer Studie, in der großen Studie, die wir gemacht haben zum Dementia Care Management, da waren es 7 Monate, die der Patient und sein Betreuer länger zu Hause bleiben konnten, wenn das beide wollten, was aber häufig so ist, als ohne diese Intervention. Und die Intervention rechnet sich schon alleine im Sinne der Krankenkassen. Also wenn ich nur die sogenannte Payer Perspective anschaue, also da, wo wirklich Geld aus dem System fließt, selbst das spart man ein, wenn man dieses Dementia Care Management einführt.
Payer Perspective, um das einmal für alle zu erklären, weil Fremdwort, also aus der Sichtweise derer, die es am Ende finanzieren müssen.
Genau, also im Sinne der Gesundheitsversorgung. Ne? Ja. Das ist die, also Versicherung, quasi Krankenversicherung. Es gibt auch die Society Perspective. Da sind dann auch die anderen Kosten mit enthalten, wie zum Beispiel der Verdienstausfall der Angehörigen, die ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Da sind die Effekte noch viel größer.
Das ist ja auch total verrückt, oder? Du hast das ja vorhin erklärt, dass zur Demenzerkrankung eben auch die Angehörigen gehören und deren Lebenssituation ja auch gehört, dass sie weniger arbeiten, weil sie zu Hause betreuen, dass es der betroffenen Person besser geht, sie damit dazu beitragen, dass Demenz irgendwie gesehen und verarbeitet und bearbeitet wird. Das ist doch ein gesellschaftlicher Kreis, der keinen Anfang und kein Ende hat.
Nein, das ist richtig. Die ganze, wir nennen das ja Community, ist betroffen. Die Verkäuferin beim Supermarkt hat mit diesen Thematiken zu tun, wenn der Mensch mit Demenz seine Münzen im Portemonnaie nicht mehr sortieren kann, aber gleichzeitig auch misstrauisch ist, die Kassiererin das machen zu lassen. Na, dann steht die ganze Schlange still. Oder im Restaurant, wenn dann was passiert, dann sind die anderen Gäste auch natürlich betroffen, involviert. Der Busfahrer, dem der Mensch mit Demenz nicht sagen kann, wo er hinfahren möchte. Der Polizist, der ihn dann, hilflose Person im Kottenforst, ne, der ihn dann suchen muss, weil er losgetippelt ist von seinem Heim aus durch die Tür. Ne. Das sind alle sind betroffen. Geht weiter, ne? Feuerwehr, wenn was angeblieben ist. Es gibt relativ
viele Wohnungsbrände. Wenn der Herd noch an ist oder die Kerze noch brennt.
Ganz genau. Also das heißt, alle sind im Prinzip betroffen. Deswegen wäre es so klug, wenn auch alle Bescheid wissen und sich alle auch ein bisschen kümmern. Jeder in seinem Umfang. Es gibt auch tatsächlich, es gibt Schulungen für, bei einem großen Discounter, gibt es Schulungen für die Menschen an der Kasse, die wirklich lernen, so aus dem Portemonnaie des Demenz Erkrankten, die Münzen rauszusortieren, dass er das immer sieht. Sodass dieses, der klaut mir vielleicht was, Misstrauen, Problem nicht auftaucht. Das üben die richtig. Und das funktioniert auch super. Und die Busfahrer wissen zum Teil jetzt auch schon besser Bescheid. Und es gibt dann eine Hotline, wo man anrufen kann, wenn man einen Menschen sieht, der offenkundig verwirrt unterwegs ist. Und diese Dinge, die Polizei ist geschult, das sind Sachen, die kann man in der Kommune lernen. Und diese demenzsensiblen Kommunen, die werden mehr. Zum Glück. Und die haben dann auch sofort weniger Probleme. Weil die meisten Probleme kommen eben daher, dass sie sich hochschaukeln, ne? Dass Dinge nicht gleich am Anfang richtig gehandelt werden.
Ich würde dir gern eine sehr persönliche Frage stellen. Wie gehst du denn mit dir selbst um? Du kennst das jetzt alles, du weißt das alles und Eigentlich wollen wir mit diesem Podcast ja für Sensibilität sorgen. Also uns hören hoffentlich ganz viele Menschen zu, die noch nicht betroffen sind, die sich aber kümmern wollen. Wie gehst du denn als gesunde Person mit diesem, ich mache jetzt mal wieder diesen Riesenberg auf, vor dem man irgendwann stehen kann, vor diesem Berg Demenz?
Naja, es gibt viele Dinge, die man bedenken sollte. Einer davon ist, dass man selber natürlich aufmerksam mit seiner Umgebung umgeht. Weil natürlich gibt es da Menschen, wo man denkt, da könnte sowas im Gange sein. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, da anders zu reagieren, als wegzugucken. Was einen selber angeht, ich meine, alle meine Kollegen hier haben natürlich solche Momente, wo sie denken, ach du meine Güte, ich habe das schon wieder vergessen, bei mir geht's vielleicht auch los. Das ist aber normal.
Also das schmunzeln wir jetzt hoffentlich gut drüber.
Wenn ich Hodgkin-Symptom in der Vorlesung hatte, dann musste ein Lymphknoten entfernt werden. Und mein Dermatologieprofessor damals in Bonn hier im Venusberg, der sagte, die Kollegen waren auch schon da. Ne? Das ist dann auch so, dann geht der Lymphknoten auch raus. Und natürlich ist kein Hodgkin drin und alles ist gut.
Also um es mal runterzubrechen, hältst du eine Vorlesung über starke Kopfschmerzen, gehst du aus der Vorlesung raus und denkst, hui, jetzt tut's mir im Hinterkopf auch gerade
weh. Ja, das liegt übrigens daran, dass Ärzte Menschen sind, ja. Ja, was gelegentlich nicht so im Vordergrund steht. Aber na klar haben wir auch Angst und so weiter. Aber das, was man wirklich tun kann, ganz konstruktiv, ist natürlich sein Gehirn schützen. Weil das Gehirn ist das ganze Leben lang mit uns. Übrigens andere Organe auch, ne? Aber andere Organe können sich besser regenerieren als das Gehirn. Das Gehirn sammelt sozusagen in seinen 90 Milliarden Zellen, die leider eben nicht mehr bei allen von uns 90 Milliarden sind, sammelt das die Schädigungen zusammen und auf und speichert die sozusagen, die man sein Leben lang macht. Das fängt an mit dem Kopfball im Jugendfußball. Ne? Dass jedes Hirntrauma, auch diese kleinen Trauma, wenn man mal bewusstlos wird oder ausgenockt beim Boxen oder so, jedes Mal sterben Gehirnzellen ab und viele davon kommen eben auch nicht wieder. Also wir wissen, dass manche Gehirnzellen sich auch regenerieren können. Es gibt auch Stammzellen im Gehirn, das haben Leute im DCNE auch intensiv untersucht. Das hat man ja, als ich studiert habe, noch gar nicht gewusst. Aber es reicht eben nicht aus, um diese verlorenen Zellen zu ersetzen.
Also Stammzellen, die bleiben.
Die bleiben da, die sind da, das ist ja auch toll. Also Gerd Kempermann, der sieht die auch und sieht auch, wie sie sich teilen und so. Das ist schon großartig. Nur wenn ich mich wirklich als Jugendlicher jedes Wochenende sinnlos besoffen habe, die Zellen, die dabei alle kaputt gegangen sind, die kommen eben nicht.
Liebe Jugendliche, hört genau hin. Er hat es einmal ausgesprochen. Sinnlos das, besoffen.
Ja, besoffen ist übrigens immer sinnlos. Und es schädigt auch. Ne, es schädigt eben dauerhaft Zellen im Gehirn und das ist genauso wie mit anderen Sachen. Wenn ich noch ganz viel davon habe, dann merke ich das nicht mehr. Aber wenn ich später weniger habe, dann merke ich es eben sehr wohl.
Was aber jetzt eben nicht bedeutet, dass da Wolfgang mir jetzt gegenüber sitzt und sagt, ihr dürft bitte niemals auf dem Familienfest 3 Gläser Wein trinken.
Habe ich gesagt, 3 Gläser Wein? Nee. Ich trinke, 3 Gläser ist übrigens zu viel, ne? Aber manchmal kann man das natürlich machen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass ich mönchartig, asketisch leben muss und nur noch irgendwelche Sachen essen, die mir nicht schmecken. Das ist nicht erforderlich. Aber dass ich mein Gehirn willkürlich schädige durch Verletzungen, durch wirklich Koma trinken, durch Rauchen, ne, durch einen unbehandelten hohen Blutdruck oder unbehandelten Diabetes, das muss ja nicht sein. Und wie immer bei der Prävention, man merkt es im Moment nicht, aber später wohl. Und das Lustige ist eben, oder das heißt lustig, dass das menschlich Konsequente ist, dass wenn man dann älter wird, und ich bin ja jetzt nun auch nicht mehr so total jung.
Wie jung bist du?
62.
Mhm, ja.
Dann merkt man's, dass die Reserven, die man dann noch hat, da freut man sich, dass die da sind, ne? Wenn man vorher gut trainiert hat, dann ist das Herz besser und stärker. Und genauso ist es eben auch mit dem Gehirn. Wenn ich das geschont habe und immer gut benutzt, was übrigens auch sehr wichtig ist, dann bin ich jetzt noch fitter und kann mehr machen. Und wenn man sich die Leute anguckt in den Medien oder in den Nachrichten, die da mit 75 oder 80 noch Staaten führen können oder auf Marathonlauf mitlaufen, so, das muss ja nicht jeder erreichen. Aber da sieht man, was möglich ist, wenn man das ein bisschen konsequenter macht.
Du erklärst das für mich alles völlig plausibel. Ne? Also ich würde zulassen, dass du dich vor mich stellst und den anderen sagst, warte mal, beim Marco machen wir das jetzt mal so und so und so, weil du eben ein Versorgungsforscher, ein Versorgungsexperte bist. Du hast jetzt über Dementia Care Management schon beschrieben und erklärt, wie ihr das anstellt, dort in Mecklenburg-Vorpommern. Wie werdet ihr denn bundesweit gehört? Also ihr entwickelt's, ihr erforscht es, ihr habt die Daten. Jetzt müssen ja nur noch die Politikerinnen und Politiker euch vertrauen und sich führen lassen. Funktioniert das denn irgendwie?
Naja, also erstens ist es nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja so ein großer Vorteil vom DZNE. Wir haben 10 Standorte und wir haben ein Netzwerk aus vielen von diesen Standorten, wo solche Studien jetzt eben gemacht werden können, obwohl die normalerweise andere Schwerpunkte haben. Aber das ist ein totales Plus eben von so einem multizentrischen, aber sehr eng zusammenarbeitenden Modell, sind wir ja einzigartig im DZNE. Das hilft also sehr dabei. Und je häufiger wir irgendwo auftauchen, und das machen wir immer sehr gerne auch mit Medienvertretern zusammen. Also ich sage kein Interview ab, weil das sind unsere Multiplikatoren. Ich sage auch jedes Mal, dass wir die Medien brauchen.
Dafür, man sieht dich auch ganz oft im Fernsehen.
Naja, das ist der Preis. Ne?
Du warst da mit Eckhard von Hirschhausen neulich auch unterwegs.
Ne? Ja, Eckhard von Hirschhausen interessiert sich schon viele Jahre für Demenz und er war schon ein paar Mal bei uns. Und natürlich unterstützen wir ihn auch in diesen wirklich wichtigen Aktivitäten. Und diese Breitenwirkung, die er erzielt, die werden wir ja nie erzielen können. Aber dazu braucht er auch uns.
Hahaha, wir sind dankbar. Du bist erst 62. Okay, ich habe dich aber jetzt unterbrochen. Und wenn ihr also diese öffentlichen Termine wahrnehmt, dann guckt nicht nur Marco zu und sagt, guck mal, da ist Wolfgang mit Eckhard, sondern dann guckt auch Ministerin X und Minister
ganz
Y
genau,
zu.
Ganz genau. Und dann gibt es auch mal einen Anruf und dann haben wir auch mal eine Chance. Gestern war auch ein Staatssekretär aus dem BMFTR anwesend, der sich das angehört hat.
Bundesministerium für
Futur, für Zukunft.
Für Zukunft.
Nein, für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Diese Art von Kommunikation, von Wissenschaftskommunikation ist ja auch, sage ich mal, viele Jahre sehr vernachlässigt worden. Das ist aber wichtig, weil wir wollen ja was von der Gesellschaft. Wir wollen ja Vorschlag machen. Und ich würde auch nicht jeden Vorschlag einfach übernehmen, bloß weil der Typ, der den macht, da eine Studie gemacht hat. Das ist ein gesamtes Aufbauen von Vertrauen gegenseitig und auch von Respekt, weil auch ich habe einen Heidenrespekt vor Menschen, die Politik machen. Das ist etwas, wo ich sagen muss, Donnerwetter, der sowas durchhält und sowas über längere Zeit macht, das ist jeden Respekt wert. Und deswegen begegne ich den Kollegen auch so. Und umgekehrt hoffe ich es eben auch und das ist auch oft so.
Du hast jetzt ganz tolle Blumen verteilt. Das ist hoffentlich gut angekommen. So, und jetzt gib doch mal bitte den Hinweis. Ich bin beim Hausarzt. Ich habe das Gefühl, da müsste jetzt mal der Versorgungsforscher Wolfgang drauf gucken oder sein Team. Was muss denn auf so eine Überweisung?
Zu uns kann man ja nicht überweisen. Aber wir kennen den Hausarzt. Wir arbeiten mit vielen Hausärzten, mit mehreren hundert Hausärzten zusammen, die eben dann uns die Praxis zurückspiegeln. Also ich kann ja auch mir ganz Schönes ausdenken im Kämmerlein. Das muss aber nicht unbedingt in der Realität der Arztpraxis, vor allen Dingen nicht in der Hausarztpraxis, funktionieren. Das heißt, das ist immer so eine ganz wichtige Interaktion. Wir denken uns was aus und da sagt der Hausarzt, nee, 3 Seiten ist zu lang. Und dann kommen wir eben mit einem Assessmentbogen von einer Seite wieder. Wir haben jetzt teilweise Instrumente, nennen wir das ja, also Erfassungsmöglichkeiten für Symptome. Die haben 5 oder 10 Fragen fertig. Aber hinterher weiß ich, in welche Richtung es für diesen Patienten weitergehen sollte.
Klingt alles schön, würden jetzt manche sagen, was nützt mir der Termin in 1,5 Jahren?
Beim Hausarzt kriegen sie ja eher einen Termin als in 1,5 Jahren. Wobei das ist ja das Problem. Viele Leute sitzen beim Hausarzt, jetzt kommen wir richtig mitten in die Versorgungsforschung. Viele sitzen beim Hausarzt, die da nicht sitzen müssten. Wir haben die häufigste Hausarztbesuchszahl mindestens in der OECD, in Europa, möglicherweise in der Welt. Das kann ich nicht sagen, weil die Zahlen nicht vorhanden sind. Aber bei uns gehen die Menschen viel zu oft zum Arzt. Und wer 14 Mal im Jahr zum Arzt gehen kann, sagen wir immer auf unseren etwas salopperen Sprüchen, der kann ja so krank nicht sein. Also auch das stimmt natürlich nicht für jeden, aber wir müssen das System so aufstellen, dass es richtig reagiert und dass auch die Patienten richtiger reagieren und dass nicht der Arzt als Lösung für Probleme gesehen hat, die keine medizinischen Probleme sind. Und dann ist auch mehr Zeit, ne? Dann kriegt man auch schneller einen Termin.
Was du jetzt sagst, ist, glaube ich, plausibel für ganz viele Menschen, die in größeren Städten zu Hause sind. Wenn uns jetzt jemand auf dem Land zuhört, der sich während er den Podcast hört, hat er sich einen Filterkaffee gemacht und blickt auf die Schafweide, und diese Schafe müssen noch geschoren werden, und dann sind da noch 14 Kühe, die gemolken werden müssen, und dann muss auch noch die Butter gemacht werden. Also da ist so ein richtiger, so ein Landwirt. So ein Landwirt, der uns da jetzt zuhört, und da fährt der Bus dreimal am Tag. Der soll ja aber von euch auch irgendwie gesehen werden. Wie gehen wir denn mit denen um, wenn es um ländliche Regionen geht?
In den ländlichen Regionen spitzt sich das alles nochmal zu. Es gibt ja kein einziges Problem, was es nur auf dem Land gibt. Aber man sieht es besser. Ich habe da eben nicht alles doppelt und dreifach. Ich habe nicht doppelt so viel Krankenhäuser, wie ich brauche, wie in Berlin. Sondern ich habe unter Umständen sogar eins zu wenig. Und das sind Punkte, da wird die Versorgungsforschung dann richtig interessant. Weil dann geht es ja auch noch weiter. Nicht nur, was muss gemacht werden, sondern auch, wer muss es machen. Und da gibt es einen Spruch vom ehemaligen Gesundheitsminister Daniel Bahr: der da ist und der es kann, der muss es auch machen. Und das ist etwas, was wir im Gesundheitssystem erst in den letzten Jahren konsequenter betreiben. Früher war das ganz klar, es muss immer der Arzt sein oder sogar der Facharzt. Und der andere, der es auch könnte, darf es nicht machen, auch nicht in Kooperation, auch nicht mit Telemedizin. Und jetzt gibt es diese Möglichkeiten alle. Und da forschen wir natürlich auch überall dran. Es gibt eine Vernetzung zwischen Hausärzten und neurologischen Fachärzten. Dann kann der Hausarzt sagen, pass auf, bis dahin weiß ich es noch, aber jetzt brauche ich meine Unterstützung.
Und geht diese Unterstützung auch per Telemedizin? Funktioniert ja, sowas?
Das nennt man Telekonsultation. Das ist das Erste, was man überall einführen muss. Wird auch jetzt mehr und mehr eingeführt. Dass also ein Facharzt für Allgemeinmedizin in diesem Fall oder auch ein Facharzt für was anderes, dass er einen anderen Facharzt konsultieren kann. Und zwar schnell und unbürokratisch, im Büro. Ja? Das kann man organisieren, es funktioniert ausgezeichnet, und dadurch können Strukturen besser agieren. Also wenn ich das weiß, dass mich das jetzt nicht mehr unsicher machen muss, weil ich kann es selber behandeln, obwohl es nicht meine Subspezialität ist, dann muss der Patient nicht verlegt werden oder er kann sogar zu Hause betreut werden. Ganz viel, das haben wir auch in Studien gezeigt, ganz viele Verlegungen, ganz viele Krankenhauseinweisungen und solche Eskalationen sozusagen im System kommen daher, dass derjenige, der davor zuständig war, unsicher ist oder Angst hat, dass er was falsch macht. Und das kann man super managen, indem man die Kollegen besser vernetzt. Und das geht über jede Entfernung. Das geht sogar da, wo dieser prototypische Bauer mit den Schafen und den Kühen. Also ich lade dich mal herzlich ein nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn da so ein Trecker an dir vorbeifährt, wie es sonst nur in Kanada gibt, dann weißt du, dass da keiner 18 Kühe hat.
Ich bin halt ein Träumer. Professor Wolfgang Hoffmann vom DZNE in Rostock-Greifswald beschäftigt sich damit, wie die Wissenschaft die Versorgung verbessern kann, besonders für Menschen mit Demenz. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe dich kennengelernt als einen 100% überzeugten Helfer. Und das hast du sehr, sehr gut transportiert. Ich danke dir sehr, dass du das machst, was du machst, vielleicht im Namen von ganz vielen Menschen, die zugehört haben. Und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Macht ja weiter.
Ja, das machen wir auch. Ja, das war ja nur eine von vielen Folgen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte Fragen. Geht übrigens über podcast@dzne.de. Alle Infos stellen wir zusätzlich in die Shownotes. Natürlich 90 Milliarden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt's weiter, gebt uns ein Like. Und was Wolfgang gerade gesagt hat, ne? Also seht dieses große Wort Demenz nicht als dieses große Wort, sondern versucht es häppchenweise zu bearbeiten. Vielleicht haben wir das jetzt gelernt, Wolfgang, oder?
Häppchenweise das Richtige tun, den Richtigen konsultieren, einbeziehen und immer wissen, ich bin nicht der Einzige, ich bin nicht allein. Das ist ein Thema für die ganze Gesellschaft.
Und was wir uns auch noch merken, ist, dass wir das Gehirn schützen, und zwar schon in jungen Jahren. Und ich gebe euch meinen Satz noch mit auf den Weg. Gebt einfach Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.